Ich bin sehr skeptischer Mensch. Wenn ich etwas glaube, dann muss ich eigentlich immer eine Begründung haben, wieso dass ich das glaube. Und wenn ich etwas machen soll, dann muss ich auch wissen, wieso dass ich jetzt das wirklich machen soll. Und jetzt hat der Benni letzte Woche gesagt, wir sollen vertrauensvoll vorwärts gehen, mutig und stark sein. Ich brauche für das Gründe. Er hat so das Bild gebracht vom Sprungturm oder einer Brücke, wo man reinkommt, wo man runterkommt ins Wasser. Jetzt, bevor ich so etwas machen würde, müsste ich zuerst haargenau wissen, ob jetzt das Wasser dort unten auch wirklich tief genug ist. Und genau das wollen wir heute mal machen. Schauen, ob das Wasser genug tief ist. Es geht heute um drei Gründe, warum wir vertrauensvoll vorwärts gehen können. Drei Gründe, warum wir uns so sicher sein können. Drei Gründe, warum wir gerettet sind. Drei Gründe, warum Gott mit uns ist. Wenn so moderne, aufgeschlossene Menschen, wie wir alle das sind, die Bibel lesen, dann könnte uns etwas leicht für uns komisch auffallen. Nämlich kommen in der Bibel viel mehr Männernamen vor als Frauennamen. Das hat den Grund, nämlich ist die Bibel in einer patriarchalen Gesellschaft geschrieben worden und redet auch in einer patriarchalen Gesellschaft. Das ist gar nicht wertend zu verstehen, sondern das meint ganz einfach, wenn man zum Beispiel das Volk gezählt hat oder so, dann hat man immer nur die Männer gezählt und nachher quasi einfach angenommen, dass da Familie oder bei ist. Oder wenn irgendwie in Stammbäumen die Leute aufgezählt werden, werden nicht beide Eltern aufgezählt, sondern einfach nur einer und das ist halt der Vater. Darum stehen auch viel mehr Männer neben ihrer Bibel. Umso spektakulärer ist es, wenn in einem Stammbaum aus dieser Zeit plötzlich eine Frau auftaucht. Obwohl es eigentlich ein Mann auch gegeben hat, den man hätte nennen können. Und im Stammbaum von Jesus, da taucht nicht nur eine Frau auf, da tauchen ganze 5 Frauen auf. Das ist sehr außergewöhnlich. Mit diesen Frauen muss immer etwas Spezielles sein und eine von diesen Frauen heisst Rahab. Und um die geht es heute. Rahab, das war eine Bewohnerin von Jericho, zur Zeit, wo das Volk Israel ins verheißene Land eingezogen ist und Jericho hat eingenommen. Warum steht Rahab in diesem Stammbaum? Vielleicht finden wir das heute so ein bisschen raus, aber schon mal ein Grund vorweg. Rahab ist so eine Art Prototyp für uns heute. Rahab hat nicht zum Volk von Gott gehört und ist nachher zu diesem Volk dazugekommen. Ganz ähnlich, wie das bei uns auch ist. Und darum wollen wir jetzt anhand der Geschichte von Rahab schauen. Also wir wollen schauen, wie Rahab und warum Rahab gerettet worden ist. Und dann wissen wir auch, warum wir so sicher sein können, dass wir gerettet worden sind. Jetzt, wir fangen einfach mal an, lesen. Ganz am Anfang, Josua 2, der erste Vers. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim 2 Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Jericho ist eine recht grosse Stadt. Jetzt kann man sich ja fragen, warum gehen die Kundschafter ausgerechnet zu Rahab? Es gäbe ganz viele Häuser, die sie hergehen könnten, aber nein, sie gehen zu Rahab. Und die Begegnung ist es, wo Rahab und ihre Familie als Einzige rettet. Der ganze Rest der Stadt wird umkommen, nur Rahab wird überleben und das allein, weil die Kundschafter ausgerechnet zu ihr sind. Warum wählt Gott ausgerechnet Rahab aus, um sie zu retten? Warum schickt er die Kundschafter zu ihr und nicht zu irgendjemand anderem? Weil eigentlich ist das ein bisschen komisch. Wenn wir Rahab ein bisschen genauer anschauen, wer das so war, dann erfüllt sie eigentlich keines von diesen Kriterien, die man erwarten würde, wenn das Gott jemanden rettet. Schauen wir es mal an. Erstens mal, Rahab war eine Ausländerin. Das ist natürlich nichts Schlimmes, aber es heisst, dass sie nicht Teil vom Volk ist, wo Gott verheissen hat, dass er ihnen wird Segen geben und sie retten und so weiter. Also das heisst einfach, Gott hat an Rahab keine Verheißung gegeben, ich würde dich retten oder so. Also er hat nicht irgendwie sein eigenes Wort müssen halten und doch hat er Rahab ausgewählt, um sie zu retten. Zweitens, in dieser ganzen Stadt gäbe es ja viele Möglichkeiten, wen man könnte auswählen, um zu retten. Und dann nimmt Rahab, obwohl sie eine Prostituierte war. Eine Prostituierte, das wird oft dort, kommt oft dort vor in der Bibel, wenn wirklich betont werden, dass hier jemand oder eine Frau meistens ganz und gar nicht so lebt, wie es Gott möchte. Das ist nämlich etwas, was sehr scharf verurteilt wird in der Bibel, das geht gar nicht. Rahab ist also moralisch schon mal ganz negativ bewertet. Man könnte meinen, in dieser Stadt Jericho gibt es wahrscheinlich irgendjemanden, der wenigstens, vielleicht auch nicht so gut lebt, aber wenigstens nicht eine Prostituierte ist. Der moralisch ein bisschen besser wäre als Rahab. Also Rahab war sicher nicht die beste Person in dieser Stadt gewesen. Und drittens, sie war auch nicht die ärmste Person in dieser Stadt gewesen. Wahrscheinlich war Rahab ziemlich wohlhabend gewesen. Man sieht es daran, dass ihr Haus nachher beschrieben wird als das Haus, das an der Stadtmauer ist. Und das heisst schon mal, sie hat ein eigenes Haus, ohne dass sie bei Familie daheim wohnt oder so. Das ist schon mal sehr außergewöhnlich zu dieser Zeit. Sie hat ein eigenes Haus mit mehreren Stockwerken. Sie kann die Kundschafter später in ihrem Haus verstecken. Sie kann von Angesicht zu Angesicht mit ihrem König reden. Sie hat grosses Ansehen und eben sie hat die beste Lage dort, wo alle Leute als erstes durchgehen. Also Rahab ist wahrscheinlich ziemlich wohlhabend gewesen. Oder man könnte ja meinen, ja, wenn Gott irgendjemand auswählt aus dieser Stadt zum Retten, dann nimmt er entweder die Person, die noch am besten lebt und sonst halt vielleicht die Person, die am ärmsten ist, die halt nicht anders hätte können, die einfach nichts dafür kann. Rahab ist weder noch. Warum würde Gott die Kundschafter ausgerechnet zu Rahab schicken? Es gibt eigentlich nur einen Grund für das und den haben wir schon gehört. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. So erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will. Gott hat Rahab ausgewählt, einfach weil er wollte. Er hatte gar keinen Grund, warum er ausgerechnet Rahab nehmen sollte. Er hat einfach gefunden, die nehme ich. Und hat Rahab ausgewählt. Und das ist etwas ganz Zentrales. So ist es nämlich bei uns auch. Rahab hat nicht irgendetwas richtig gemacht, ist nicht die Ärmste gewesen, nicht die Beste gewesen. Gott hat es einfach so ausgewählt. Und so wählt Gott jede Person aus, die er retten will. Nicht wegen dem, was man gemacht hat, sondern einfach, weil er will. Wir können uns das nicht verdienen mit irgendetwas, sondern Gott rettet einfach, wen er will. Und das kann man ja so ein bisschen verschieden aufnehmen und auffassen. Ich weiss noch, ich habe vor einigen Jahren schon mal eine Predigt gehalten über genau die Stelle dort aus Römer 9. Und nachdem ich das gesagt habe, Gott redet einfach, wen er will, das liegt nicht an dir oder deiner Entscheidung oder was du gemacht hast, ist nachher eine Person nach der Predigt zu mir gekommen und hat gesagt, ja, normalerweise, wenn ich eine Predigt höre, bin ich nachher ermutigt, bei deiner Predigt nicht. Echt, ja, blöd, aber ich kann es nachvollziehen. Kurz nachdem ich Christ wurde, haben wir im Geschichtsunterricht im Gymi die Reformation durchgenommen. Und wir haben das ganz oberflächlich gemacht. Aber eine Person haben wir ein bisschen genauer angeschaut, nämlich der Johannes Calvin. Johannes Calvin war ein Reformator aus Genf. Und was der besonders ausgezeichnet hat, ist unter anderem seine Prädestinationslehre. Ganz ein kompliziertes Wort. Das heisst eigentlich einfach, der Calvin war der Ansicht, dass Gott von Anfang, von Zeit her, vorherbestimmt hat, wen er retten will und wen nicht. Und ich dann, also frisch zum Glauben gekommen und so, habe das natürlich absolute Katastrophe gefunden. Ich war richtig empört gewesen. Das kann doch nicht sein. Oder jetzt endlich habe ich mich durchgerungen, das zu glauben, ich habe mich entschieden und so. Und jetzt kommt da einer, der vor 500 Jahren gestorben ist, in so einem alten Sack und sagt mir, nein, das ist, weil Gott schon lange vorher bestimmt hat. Es kommt sowieso gar nicht darauf an, was du machst, sondern es liegt allein an Gottes Willen. Mit dem geht eigentlich das ganze System zusammen. Das ist doch völlig absurd. Das ist irgendwie ungerecht. Da hat es ja nichts mehr mit dem zu tun, wie wir uns entscheiden. Müssen wir überhaupt noch Leute auffordern, irgendwie etwas zu machen? Und vor allem, wie könnten wir denn noch rechtfertigen, dass Gott nicht einfach alle vorherbestimmt zum gerettet werden? Das geht doch nicht. Wir Menschen haben mega gerne so ein logisches System. Ein logisches System, wo man sagen kann, es gibt eine Ursache und die hat eine Wirkung. Du lebst gut, also wirst du gerettet. Völlig gerecht. Und jetzt, wir Christen würden es natürlich ein bisschen anders formulieren. Du musst nicht gut leben, um gerettet zu werden. Du musst dich richtig entscheiden. Und wenn die richtig entscheidest, Ursache, Wirkung, du wirst gerettet. Das Evangelium geht aber nicht nach diesem System. Das Evangelium ist nicht logisch. Es hat ein anderes Prinzip. Nicht Ursache, Wirkung, sondern Gnade. Und Gnade ist etwas anderes als das. Und wir können jetzt plötzlich meinen, wir tun die schöne Werkgerechtigkeit, wenn wir nicht, und der setzt mir einfach ein gutes Leben mit der richtigen Entscheidung. Das macht das Evangelium nicht gnädig, das ist nachher einfach eine ungerechte Werkgerechtigkeit. Gnädig heisst, Gott entscheidet völlig frei, wen er retten und wer nicht. Und erst dann ist es wirklich Gnade. Ich habe jetzt im Nachhinein herausgefunden, warum mich das so gestört hat, dazumal. Vielleicht ist das auch der Grund, falls es jetzt jemand von euch stört, warum es euch stört. Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, aber bei mir war es auf jeden Fall, ich habe meine Sicherheit, dass ich gerettet bin, auf meine Entscheidung für Gott gesetzt. Und nicht auf Gottes Entscheidung für mich. Ja, meine Sicherheit auf meine Entscheidung für Gott gesetzt und nicht auf Gottes Entscheidung für mich. Aber das ist eigentlich blöd. Was ist echt sicherer? Eine Entscheidung, die ich als Mensch irgendwann mal aus anzweifelbaren Gründen getroffen habe, die ich jederzeit ändern könnte, oder eine Entscheidung, die Gott von Anbeginn vor Zeit in seiner Weisheit und Allwissenheit getroffen hat, um für immer einzuhalten. Eigentlich ist das viel die grössere Sicherheit. Seine eigene Zuversicht und Sicherheit auf die eigene Entscheidung setzen, das ist eigentlich nicht Sicherheit. Das ist Arroganz. Das heisst nämlich, ich habe irgendetwas gemacht, mit dem ich begründen kann, warum jetzt ich gerettet werde. Ich habe irgendetwas, wo andere, die das nicht haben, nicht haben. Ich habe irgendetwas mehr als die anderen. Aber das ist nicht, wie es bei Gott funktioniert. Wir haben nichts, was wir Gott bringen können. Und darin liegt erstaunlicherweise die grösste Sicherheit, die wir haben können. Einige von euch haben wahrscheinlich einen Partner oder sogar verheiratet. Wenn euer Partner fragt, warum liebst du mich? Was ist die romantischste Antwort, die man geben könnte? Man könnte sagen, ja, weil du so gut aussiehst. Schön, oder? Ein nettes Kompliment, aber das heisst auch, sobald du nicht mehr gut aussiehst, wird es schwierig mit meiner Liebe. Man könnte auch sagen, ja, weil du so nett bist. Aber auch dort, ja, sobald die Person mal nicht mehr so nett ist, oh, schwierig mit der Liebe. Eigentlich, die beste und romantischste Antwort, die man geben kann, meiner Ansicht nach, ist ganz einfach, ich liebe dich, weil ich will. Weil dann hängt es nicht an irgendetwas, was die andere Person gemacht hat, sondern nur an der Person, die liebt, allein. Und genau so macht es auch Gott. Er entscheidet sich nicht für Rahab, um sie zu retten, einfach weil sie gut gelebt hat, weil sie irgend so arm ist oder was auch immer, sondern einfach, weil er will. Es hängt nicht an dem, was wir tun, sondern allein an Gottes Erbarmen. Und das ist eigentlich eine wunderbare Zusage, eine wunderbare Sicherheit. Und es ist der erste Grund, den ich euch nenne, warum ihr euch heute sicher sein könnt, dass ihr gerettet werdet, weil es nicht an euch liegt, sondern an Gott. Und Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott kann alles. Gott ist Liebe, Gott rettet euch, weil er will. Das ist der erste Grund. Jetzt geht die Geschichte von Rahab aber noch ein bisschen weiter. Das ist erst, nämlich der erste Vers gewesen eigentlich. Die Kundschafter, die kommen zu Rahab und dann macht Rahab etwas ganz Erstaunliches. Und zwar, also die Kundschafter haben schon mal ein grosses Problem. Sie kommen in die Stadt rein und sofort fliegen sie eigentlich auf. Sie werden entdeckt. Der König weiss, oh, Kundschafter vom Volk Israel sind hier. Die ganze Stadt weiss es plötzlich. Sie müssen sich irgendwo verstecken. Sie sind dort bei Rahab. Was macht Rahab? Sie können die Kundschafter ihrem König ausliefern, aber nein. Sie entscheidet sich, ich tue unter dem Riskieren von ihrem eigenen Leben die Kundschafter verstecken. Sie versteckt sie bei sich im Erstrich, sie lügt den König an, sie hilft nachher, um wieder wegzukommen und so weiter und so fort. Warum hat Rahab das gemacht und ihr das eigene Volk verraten? Hier ist es ein bisschen einfacher zu begründen, sie sagt es nämlich selber. Und zwar sagt Rahab den Kundschafter, ja, wisst ihr, ich habe gehört, dass euer Gott euch durch das Meer geführt hat. Einfach das Meer hat austrocknen und dann sind sie durchgegangen. Ich habe gehört, dass ihr gewonnen habt gegen alle anderen Völker, die um euch herum sind, weil Gott euch geholfen hat. Wenn das so ist, dann ist euer Gott der wahre Gott und dann werdet ihr auch diese Stadt problemlos einnehmen können. Also Rahab glaubt an Gott. Sie schließt ab mit diesen Worten. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Der Grund, wieso Rahab die Kundschafter versteckt, ist, weil sie glaubt. Das ist auch der Grund, wieso sie später wichtig wird im Neuen Testament. Rahab wird im Hebräerbrief namentlich erwähnt, und zwar wird sie aufgelistet als eine von den grossen Glaubenshelden von Israel. Zusammen mit dem Mose und mit Abraham und so weiter, der ist Rahab auch dabei. Rahab hat geglaubt. Wahnsinn. Das ist ganz krass und das ist gleichzeitig auch der zweite Grund. Das ist nämlich ein Merkmal. Der Glaube ist ein Merkmal, das Gott denen schenkt, die er retten will. Denen, die er retten will, schenkt Gott den Glauben. Und hier sind wir Christen natürlich auch wieder sehr gut drin, möglichst schnell zu überlegen, aha, das heisst, der Glaube ist das, was ich bringe für meine Rettung. Aber das haben wir vorhin schon angeschaut. Das ist nicht, wie es funktioniert. Der Glaube ist nicht etwas, was wir herbringen für Gott, für unsere Rettung, sondern es ist etwas, was Gott in uns bewirkt, als Merkmal, dass er uns möchte retten. Und der Paulus beschreibt das recht deutlich, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Glaube ist eine Gabe von Gott, nicht etwas, was wir bringen für unsere Rettung. Und das klingt aber auch ein bisschen kompliziert, weil ich merke, oft ist es gar nicht so einfach zu sagen, was Glaube überhaupt ist. Ich möchte darum jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, was denn der Glaube ist, wo da das zweite Merkmal, der Grund sein soll, warum wir gerettet sind. Was ist eigentlich Glaube? Was wir hier schon mal sehr eindeutig sehen, Glaube ist keine Leistung. Glaube ist nicht etwas, was man machen kann und nachher Gott bringen, um gerettet zu werden. Das ist nicht, wie es funktioniert. Man kann darum eigentlich auch nicht besser oder weniger gut glauben. Jetzt, es ist ja gerade so eine kalte Jahreszeit, das heisst, die Seen gefrieren manchmal so ein bisschen zu. Der Zürich ist wahrscheinlich nicht, weiss nicht. Aber bei uns hier im Berner Oberland gibt es ab und zu so, dass die Seen ein bisschen so aussehen. Im Thunersee manchmal ist der Hafen so zugefroren wie hier. Und das hat so an sich, ich bin jetzt nicht der Mutigste, weil ich probieren würde, aber theoretisch könnte man dort vielleicht drüber laufen. Aber man weiss es nicht so genau. Es könnte sein, dass die Eisschicht hebt, aber vielleicht hebt sie auch nicht. Wenn jetzt du vor so einem See stehst, dann stellt sich für dich die Frage, glaubst du, dass das Eis hebt oder nicht? Ich höre manchmal so Aussagen wie, ja, zum geheilt werden musst du einfach genug fest glauben. Je fester du glaubst, desto grösser ist die Chance, dass du geheilt wirst. Je weniger Zweifel dass du hast, desto sicherer kannst du sein, dass du gerettet bist. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, was macht es für einen Unterschied, ob ich 100% überzeugt bin, dass das Eis hebt, oder ob ich mir unsicher bin? Das Eis hebt deswegen nicht mehr oder weniger. Auf das Einzige, was darauf ankommt, ist, stehe ich auf das Eis oder stehe ich nicht auf das Eis? Es kann einer 100% überzeugt sein, dass er Eis hebt, das hebt, aber er steht an Land. Dann ist, ja, kann er schon überzeugt sein, aber es nützt ihm nichts. Sie glauben, er hat null Wirkung. Auf der anderen Seite kann einer eigentlich fast schon sicher sein, das hebt mich garantiert nicht. Voll von Zweifel, das geht sicher nicht, aber draufstehen. Wenn es nicht hebt, dann hebt. Es hat gar keine Rolle gespielt, wie fest er jetzt zweifelt oder nicht. Zweifel, Glauben, macht nicht das Eis stabiler oder weniger stabil. Das Einzige, was der Glaube eigentlich ist, ist, es hilft uns, den Schritt zu machen. Und für das ist Rahab ein wunderbares Paradebeispiel. Rahab hat geglaubt, aber sie ist nicht gerettet worden, weil sie die Überzeugung hatte, dass jetzt Gott da der Gott von diesem Volk ist oder so, sondern weil sie etwas gemacht hat. Sie hat die Kundschafter versteckt. Es ist interessant, Rahab kommt noch ein zweites Mal im Neuen Testament vor, wo man es nicht so erwarten würde, nämlich im Jakobusbrief. Und dort braucht der Jakobus Rahab als Beispiel, um genau das zu verdeutlichen, was ich vorher gesagt habe. Jakobus sagt so sinngemäß, ja, Glauben im Sinn von etwas für wahr halten, nützt dem eigentlich nichts. Weil das tut auch die Dämonen, das tut auch der Teufel. Der hält auch für wahr, dass Gott Gott ist. Das nützt nichts. Sondern auf was es darauf ankommt, ist, ob du den Schritt aufs Eis machst. Hat er jetzt nicht so geschrieben in diesem Bild, aber sinngemäß, es kommt darauf an, ob du dementsprechend handelst, was du glaubst. Und nachher sagt er, so wie Rahab. Rahab, die ist auch nicht gerettet worden, weil sie einfach geglaubt hat, sondern sie ist gerettet worden, weil sie dementsprechend gehandelt hat. Es kommt nicht darauf an, ob du für wahr haltest, ob jetzt das Eis hebt oder nicht, sondern ob du den Schritt aufs Eis machst. Das ist Glauben. Und das ist das zweite Merkmal, das wir haben. Ich nenne das handelnde Glauben. Das will einfach sagen, Glauben ist nicht eine geistliche Disziplin, wo du dich einüben kannst, du kannst dich mehr überzeugen, dir selber irgendetwas einreden, weiss auch nicht was, sondern es heisst einfach, lebst du dementsprechend oder nicht? Entscheidest du dich, den Schritt zu machen oder machst du den Schritt nicht? Auf das ist das Einzige, was darauf ankommt. Und wie schon gesagt, ist das etwas, was Gott in uns bewirkt und nicht etwas, was wir aus eigener Leistung schaffen. Das ist der zweite Grund, zweite Merkmal. Oder man könnte sich ja jetzt nach dem vorher noch fragen, ja okay, es liegt nur an Gottes Willen, aber woher weiss ich denn, dass ich gemeint bin? Und das ist das Merkmal, das uns hilft. Wir sind gemeint, wenn wir dem glauben und anfangen, so leben, so handeln. Jetzt, ihr alle habt es wahrscheinlich, oder fast, wahrscheinlich alle von euch haben es recht einfach, weil aus irgendeinem Grund seid ihr ja hier. Ihr handelt ja irgendwie schon so, als würde es Gott geben und als würde es Sinn machen, in einen Gottesdienst zu gehen. Wunderbar. Und es gibt ganz viele andere Beispiele, wie man das jetzt machen könnte, wie man den Handel und Glauben könnte praktizieren. Das fährt schon ab beim Bekennen, das geht weiter beim So-Leben, und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch selber Gedanken machen. Ein Schritt, der ganz besonders schön ist, werden wir heute später auch noch machen, nämlich das Abendmahl nehmen. Auch das kann ein Schritt aufs Eis sein. Das zweite Merkmal, handelnder Glauben. Jetzt daran war ich wahrscheinlich auch recht skeptisch gewesen, wie ich. Nämlich hat ihr das auch nicht gelenkt, sondern sie sagt zu den Kundschaftern, gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Rahab fragt nach etwas Sicherem, nach einem sicheren Zeichen, dass sie dann auch wirklich gerettet wird, jetzt, wo das alles passiert ist, wo Gott Kundschafter zu ihr geschickt hat, wo sie mit Handeln und Glauben geantwortet hat, wo Gott ihr bewirkt hat. Jetzt braucht sie noch ein sicheres Zeichen, dass es auch wirklich so ist. Und sie bekommt es, die Kundschafter antworten. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast. Und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein. Wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über sein Haupt. Also, wenn einer aus dem Haus rausgeht, dann selber Schuld, Pech gewesen, können wir nichts mehr machen. Doch das Blut aller, die in deinem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Das heisst einfach, wenn ihr im Haus bleibt, dann schauen wir, dass euch nichts passiert. Das ist eine ganz spannende Geschichte so für Theologen, weil ganz eine ähnliche Geschichte passiert gut 40 Jahre vorher schon mal, nämlich in Ägypten. Dort passiert auch etwas Spezielles. Das ist die 10. Plage, für denen, die das schon mal gehört haben. Die 10. Plage ist, dass die Erstgeburt umkommt. Und um sich schützen vor dem Todesengel, der da durch die Häuser geht und die Erstgeburt umbringt, muss das Volk Israel etwas machen. Sie müssen nämlich ihr Haus markieren. Sie müssen ihr Haus markieren mit Blut von einem Lamm und das so dort rot anstreichen, ihre Türrahmen. Und dann weiss quasi der Todesengel, aha, hier ist das Haus rot markiert, hier gehe ich nicht rein. Jetzt für Rahab ist es nicht mehr in der Todesengel oder so, der die Erstgeburt umbringt, sondern es ist der Josua mit seiner Armee, der die ganze Stadt erobern und einnehmen will. Aber wieder ist das gleiche Prinzip. Rahab muss das Haus rot markieren mit einem Seil, damit der Josua weiss, aha, der gehen wir nicht rein. Und spannend ist es vor allem, weil beide diese Sachen eigentlich auch nur wieder ein Bild sind. Für etwas nochmal anderes. Und zwar für Jesus. Jesus wird bezeichnet als das Lamm Gottes. Also das eigentliche Lamm, wo man das Blut braucht, um sich und sein Haus zu schützen. Und auch das rote Seil ist nicht per Zufall rot. Ich glaube, das ist ein direkter Hinweis auf das Blut vom Passalam, auf das Blut von Jesus. Jetzt habe ich euch vorhin gesagt, zwei Gründe gegeben, wieso wir gerettet sind. Aber jetzt kommt eigentlich noch der eigentlich wirklich Grund, wieso wir gerettet sind. Nämlich wegen dem Blut von Jesus. Wir sind gerettet, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. In diesem Bild vom Eis, oder wenn man sagt, der Handel und Glaube ist der Schritt auf das Eis, dann ist die Tod und Auferstehung von Jesus das Eis selber. Das ist das, was wir uns darauf verlassen können. Das, auf das wir unseren Glauben richten. Das, was uns dreht. Das ist der ganze Grund, den wir haben, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass Gott uns rettet und mit uns ist. Weil Jesus sein Leben gegeben hat, damit das passieren kann. Er das wahre Blut vom Lamm hat, das uns schlussendlich schützt, so wie das rote Seil Rahab geschützt hat. Und das ist der dritte Grund, das Blut von Jesus. Jetzt fasse ich das Ganze nochmal kurz zusammen. Drei Gründe, wieso wir sicher sein können, um vertrauensvoll vorwärts zu gehen. Erster Grund, Gottes Erbarmen. Es liegt nicht an dem, was du tust, was du bringst. Nicht an dem, was du entscheidest, was du kannst und so weiter und so fort, sondern allein an Gottes Erbarmen. Er rettet, wen er will und das ist eine Sicherheit für uns. Das ist eine Ermutigung, auch wenn das eben vielleicht nicht alle so sehen. Zweitens, Gott bewirkt in uns einen handelnden Glauben. Wenn ihr heute schon mal vorkommen. Glauben ist der Schritt auf das Eis. Es ist nicht etwas, was man sich einreden muss. Wenn du jetzt irgendwie meinst, ah, mir ist mir nicht sicher, ob Gott das bei mir bewirkt, der Handel und Glauben, was auch immer, dann ist es eigentlich ganz einfach. Du musst das nicht einüben, das irgendwie produzieren, sondern du kannst es einfach machen. Du kannst einfach den Schritt aufs Eis machen. Fertig. Wenn du nicht sicher bist, ob Gott dich retten will, ganz einfach. Antworte ja mit Handel und Glauben und der Fall ist klar, weil das ist immer etwas, was Gott bewirkt, auch wenn wir das Gefühl haben, wir machen es selber. Drittens, und das, was eigentlich darauf ankommt, das Blut von Jesus. Tod und Auferstehung von Jesus ist etwas, was wirklich passiert ist. Und wenn das wirklich passiert ist, wenn Gott wirklich Jesus vom Tod auferweckt hat, dann kann er so mit uns machen. Und das ist die Sicherheit, dass das Ganze schlussendlich auch funktioniert. Wir wollen jetzt auf die drei Gründe antworten, uns das bewusst machen und bekennen, dass das so ist, indem wir ein Lied singen und das Lied, das wir in dieser Serie immer nach der Predigt singen, Hoffnungsland. Ich bitte euch dazu aufzustehen.